Anlass dieser zwei Sonntage für mich persönlich ist, dass ich ein Stück weit euch mitnehmen will auf eine 40-jährige Reise, auf meine 40-jährige Reise, da ich ja jetzt so in dem Alter bin, dass ich gemeinsam mit euch Rückschau halten will, sehen, was da ist da passiert und ganz sicher daraus die Schlüsse ziehen, um weiter nach vorne zu kommen. 40 Jahre meine persönliche Geschichte, 40 Jahre meine Geschichte in dieser Gemeinde als Mitarbeiter in dieser Gemeinde, 40 Jahre. Zurückblickend, in diesen 40 Jahren, wenn ich da zurückschaue, das ist eine lange Zeit und im Grunde bin ich ja schon eher so am Ende dieser Zeit. Irgendwann wird auch bei mir das Alter mich herausfordern, sodass ich an vielen Stellen nicht mehr so das machen kann, was ich vielleicht machen möchte. Aber schauen wir zurück, gemeinsam zurück auf diese 40 Jahre. Und ich muss sagen, von diesen 40 Jahren sind die meisten Jahre, ich sag mal fast eigentlich drei Viertel, Jahre, die ich nicht nochmal erleben möchte. Das war, ich so im Nachhinein waren das Jahre, die waren sehr belastend. Und ja, diese dauerhafte Belastung möchte ich eigentlich nicht nochmal durchmachen. Aber wer weiß, ich frage mich, wer weiß, wofür das gut war. Sehr stark geprägt in diesen 40 Jahren, besonders eben auch davon, die ersten 30 Jahre, in den 70er Jahren fing das an, wurde meine persönliche Glaubensgeschichte und Gemeindegeschichte geprägt von einer kranken Mutter. Das habe ich immer wieder gesagt, meine Mutter war manisch-depressiv. Und eine manisch-depressiv, wer sich damit auskennt, weiß, das ist eine Krankheit, die ist absolut zermürbend. Und in dieser Zeit, damit hat sie ihre letzten 30 Jahre gelebt, wenn nicht sogar 40 Jahre. Diese Schübe waren so heftig und haben dazu geführt, dass wenn so ein Schub kam, dass so heftig sie vor Angst die Wände hochgegangen ist und wir in der Regel sie mit Drogen zudröhnen mussten und sie in eine Klinik bringen mussten. Sie hat alle Kliniken im Umkreis von 100 Kilometer kennengelernt und ich habe diese Kliniken natürlich auch kennengelernt. Und das sind Anblicke, da verändert sich für einen persönlich das Weltbild. Wenn man in so einer Klinik ist und sieht, dass da eine Person, meine Mutter, also eine Person, die man gerne hat, angeschnallt im Bett liegt, in einem abgeschlossenen Bereich und in die Augen der Menschen guckt, alle Altersgruppen übrigens, dann erschrickt man sich zu Tode. Das ist so. Und was ich in der Zeit mitbekommen habe, bei vielen dieser Menschen gibt es dauerhaft und letztendlich keine Hilfe. Und das ist das Dramatische an dieser Krankheit und das ist eben, deswegen hat sie mich auch so lange begleitet, dass im Grunde keiner in der Lage war, dieser Frau wirklich zu helfen. Auch die Fachleute nicht. Man geht da hin und versucht natürlich mit allen möglichen Mitteln und dem, was einem zur Verfügung steht, diese Menschen irgendwie über die Runden zu bringen. Das macht man durch entsprechende Psychopharmaka, durch entsprechende Medikamente, durch Schlafkuren und alles, was da so angeboten wird, durch Therapien. Aber letztendlich war dann eine Besserung in Sicht, die dann vielleicht ein, zwei Jahre hielt und dann kam der nächste Hammer und der nächste Schub. Und dann wiederholte sich das immer wieder, diese Schübe, und das ging hinein bis ins hohe Alter. Meine Mutter war körperlich nicht krank, aber sie war krank, sehr krank sogar. Und das hat ihr ganzes Leben angedauert und das ganze Leben von ihr und der Familie geprägt. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was soll das? Sie hat diese Krankheit mit sich rumgeschleppt und ist im Alter, die letzten 5 Jahre hat sie da gesessen, sie ist 85 geworden, die letzten 5 Jahre hat sie da gesessen, hat die Wände angeguckt, hat Geräusche von sich gegeben, wir haben sie mit entsprechenden Drogen zugedröhnt, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und dann ist sie verstorben, ziemlich elendig. Immer wieder kam die Frage auf und die kommt immer noch auf, warum ist das so? Das nächste Problem, was mich persönlich betraf, ist, das ist Meine Mutter war eine gläubige Frau. Das heißt, hier ist ein Gotteskind, eine gläubige Frau, die sich ihr Leben nur quält, elendig. Und dann habe ich mich gefragt, alle Gebete, alle Hilfe, alles, was man angeboten hat und auch versucht hat über viele Jahre, hat nichts genützt. Sie ist daran elendig gestorben. Und dann habe ich mir natürlich immer wieder die Frage gestellt, nachdem ich mich nach einem längeren Zeitraum emotional völlig von meiner Mutter getrennt habe. Ich habe sie völlig von mir völlig gelöst. Das musste ich, weil ich sonst selbst zugrunde gegangen wäre. Das war so der letzte Selbstschutz, den ich hatte, weil ich das nicht mehr mittragen konnte. Dann taucht die Frage auf, ist das der Preis eines Lebens, eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt und ewiges Leben in sich trägt, ist das der Preis, den ich zahlen muss, dass ich ein Leben lang so ein Elend auf dieser Erde hier durchmache? Ist das notwendig? Sieht ein Leben mit Gott so aus? Dann kommt man irgendwann an den Punkt, an dem ich selber auch war, dass ich gesagt habe, ich mache einen Schluss, ich trenne mich von dem allen, das hat keinen Zweck. Wenn mein Leben auch so, irgendwann so aussehen soll, dann mache ich das nicht. Ich trenne mich ganz von Gemeinde, von meinem Glauben, von alles, was damit zusammenhängt. Und dann tauchte bei mir aber im tiefen Inneren immer noch das ganz deutliche Signal auf, wenn du das tust, hast du ganz verloren. Das wusste ich. Ich wusste, dass wenn ich mein Bestreben, ein Christenleben zu führen, ganz aufgebe, dass ich dann mein Leben ganz aufgebe, und zwar ewig. Das heißt, ich habe schon deutlich verspürt, das war nicht die Lösung. Ich konnte mich von diesem Christentum, von diesem Gottessohn und von den Geschichten, die ich natürlich alle gehört habe, nicht endgültig lossagen. Das Problem, was noch sehr erschwerend dabei kam, das habe ich dann erst dann gelernt, ja, nachdem sie verstorben war, dass Mitverursacher dieser Krankheit die Brüder der Gemeinde waren. Und jetzt kommt das natürlich, kriegt das ganze Ding noch eine erheblich höhere Marke. Wenn das so ist, was stimmt denn in der Gemeinde nicht? In der Gemeinde habe ich überhaupt keine Hilfe erfahren, gar nicht, ganz das Gegenteil. Ich will nicht alles schlecht reden, da waren auch gute Züge drin, aber die meisten führenden Häupter in der Gemeinde waren mitverantwortlich in der Ursache, dass es meiner Mutter so ging. Und da habe ich gesagt, hier stimmt was nicht. Hier läuft etwas ganz gewaltig schief. Hier musst du drauf suchen, hier ist irgendwas, was nicht passt. Jesus Christus verspricht dem Menschen neues Leben, ein freies Leben, Friede, Gottes Frieden in unserer Seele. Und das sieht so aus, das passt nicht. Das stimmt alles nicht. Und dann fängt man an zu suchen und zu graben. Und das wird sehr mühselig, sage ich euch. Sehr mühselig, und das dauert Jahrzehnte. Bei mir hat das Jahrzehnte gedauert. Ich habe tausende von Fragen gehabt, habe noch lange nicht alle Fragen beantwortet, aber eine ganze Reihe Fragen habe ich beantwortet bekommen, nachdem ich eisern mich immer wieder dahinter geklemmt habe und gefragt habe, was steckt dahinter? Warum ist das so? Da passt doch irgendwas nicht von meinem biblischen Verständnis, von der Aussage, die von hier oben aus passiert, dass ein Mensch, der sich wirklich darum kümmert, ernsthaft, innerlich, so zugrunde geht. Irgendwas ist falsch. Und dann, wie gesagt, fängt man an zu graben. Ein ganz wesentlicher Schritt, auch was unsere Gemeinde auf der positiven Seite für mich persönlich eine ganz wichtige Zeit war, dass als wir damals den Professor hier hatten, dass er ein Exegese-Seminar angeboten hat, also ein Seminar angeboten hat, um Predigten auszuarbeiten, an dem ich über mehrere Jahre teilgenommen habe. Das war immer einmal im Monat. Der hat mir sehr geholfen. Der hat mir darum sehr geholfen, weil der emotional kühl war. Der hatte nicht viel Emotionen, aber der hatte ein enormes Wissen. Und der brachte diese ganze Problematik ein Stück weit von der Gefühlsschiene runter auf die Verstandesschiene. Und das war ganz wichtig für mich. Christ werden, Christuskind werden, hat auch was mit unserem Verstand zu tun. Wenn wir zu sehr mit den Gefühlen da drauf gehen, dann werden wir kippen und vielleicht so enden wie meine Mutter. Man muss da die Balance finden. Auf der anderen Seite habe ich in der Gemeinde auch Menschen begleitet in dieser Gemeinde, zum Teil sind sie gar nicht mehr da, sind gestorben oder weggegangen, wo ich gemerkt habe, es waren ganz warmherzige Menschen. Und diese Menschen haben die Gemeinde gebraucht für ihr Glaubensleben. Und ich habe mir gedacht, für die ist es wichtig, dass du hier bleibst und dass du hier weitermachst, weil diese Menschen brauchen Gemeinde und sie sind schwach, aber sie sind hierauf angewiesen, die kannst du nicht alleine lassen. Also bin ich geblieben. Und heute bin ich ein ganzes großes Stück weiter. Ein ganz großes Stück weiter, aber es sind immer noch Fragen offen. Und wir werden nicht endgültig alles eine Antwort bekommen und sagen, wir gehen jetzt heute hier raus und alles ist geklärt und das Leben wird völlig neu. Das wird nicht so sein. Und ich möchte die Antwort auf diese vielen Fragen aufhängen an ein klassisches Bewusstsein. Es gibt diese berühmten drei Schritte vom sündigen Menschen zum Gotteskind. Und diese berühmten drei Schritte vom sündigen Menschen zum Gotteskind, will ich noch schärfer ausdrücken, sind die drei Schritte, die vom Tod ins Leben führen. Hier merken wir schon, hier geht es ans Eingemachte. Hier geht es um Tod und Leben. Und deswegen müssen wir sehr gründlich daran gehen und dürfen nicht abschweifen und müssen alles, was wir behaupten hier an dieser Stelle, auf den biblischen Prüfstand stellen. Auf den biblischen Prüfstand, nicht auf irgendwelche. Es gibt gute Bücher, es gibt auch gute Psychologen, es gibt gute Fachkräfte, aber letztendlich, die können helfen, aber letztendlich müssen wir Behauptungen, die wir jetzt hier anstellen, müssen auf den biblischen Prüfstand. Und wenn sie da letztendlich, da müssen wir sehr gewissenhaft drangehen, nicht bestehen können, müssen wir sie auch wieder fallen lassen. Die drei berühmten Schritte heißen Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und Sündenvergebung. Die Sünde steht also im Mittelpunkt. Und heute werden wir uns ausschließlich mit der Sündenerkenntnis befassen müssen. Denn genau da gibt es von uns ganz viele Fehlgedanken, was Sündenbekenntnis, was Sündenerkenntnis angeht. Auch was den Begriff Sünde angeht, haben wir, das werden wir gleich merken, ein sehr verzerrtes Bild. Die erste Frage, die ich bei der Sündenerkenntnis, was heute Thema sein soll, stelle: Wer macht sich denn da Gedanken über Tod und Leben? Ich als Mensch. Du als Mensch machst mir Gedanken über Tod und Leben. Was ist denn der Mensch? Wie bist du denn beschaffen? Wie bin ich denn beschaffen? Ich habe gerade in der letzten Zeit, und das war für mich eine der Schlüsselentdeckungen in der Bibel, dass der Mensch nicht einfach nur Mensch ist, sondern ein sehr komplexes, geniales Wesen von einem Schöpfer geschaffen. Und der Mensch ist ein Wesen mit Körper, Geist und Seele. Diese Behauptung, die ich gerade aufstelle, ist eine Behauptung, für die ich schon einige Male ganz schön attackiert wurde. Wie kannst du so etwas sagen als Christ? Das ist eine Beschreibung der Philosophie. Dann habe ich mich ein bisschen mit der Philosophie beschäftigt. Der Duden sagt über die Philosophie: Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, das Wesen der Welt und die Stellung des Menschen in der Welt. Philosophie ist eine Geisteswissenschaft. Und es gibt ganz berühmte Philosophen, antike Philosophen, Platon und Sokrates, die im 6. Jahrhundert vor Christus die Welt verändert haben. daraus hat sich diese griechische Kultur zur Zeit Jesu, fing vor der Zeit Jesu schon an, hat sich diese griechische Kultur entwickelt. Und die war nicht schlecht. Wir sagen, in Griechenland war damals die Wiege der Demokratie. Was haben denn diese Philosophen denn gesagt? Diese Philosophen haben festgestellt, damals schon, also vor über 2500 Jahren, der Mensch ist nicht einfach nur da und ist ein Wesen, Materie und dann irgendwann stirbt er wieder. Der wächst und irgendwann stirbt er wieder. Die haben gesagt, in dem Menschen ist was drin, was nicht stirbt, was Ewigkeitswert hat. Und die sprachen da auch von Seele, von Leben, von Seele. Und haben aufgrund dieser Erkenntnis, die sie gewonnen haben, Gedankengerüste aufgebaut, die in alle möglichen hochtrabenden Geschichten hineingehen. Und die Kritiker, die mich kritisiert haben, haben recht. Die Philosophen haben dieses Mensch, gerade Platon, hat dieses Menschenbild aufgestellt, hat gesagt, der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele und hat daraus eine Philosophie, ein Gedankenspiel entwickelt. Und dieses Gedankenspiel der Philosophen ist der christlichen Lehre entgegengesetzt. So ist das. Das stimmt. Deswegen werden wir vorsichtig sein müssen, die Philosophen oder zu sehr philosophisch zu sein, wenn wir diese Betrachtungsweise aufgreifen. Das Problem ist auch, ich habe mir natürlich, nachdem ich darüber kritisiert worden bin, natürlich Gedanken gemacht, musst du denn das, was du da sagst, revidieren, dass der Mensch aus Körper, Geist und Seele besteht, weil das eine Lehre der Philosophen ist und die Philosophie in ihrer Zielsetzung dem Christentum völlig entgegengerichtet ist. Da ist mir die Geschichte von Paulus eingefallen. Paulus hat in Athen die berühmte Geschichte der Diskussion mit den Philosophen, mit den Epikureern und den Stoikern, hat Paulus eine heftige Diskussion mit den Philosophen geführt. Und diese Diskussion war sehr konstruktiv am Anfang. Denn wenn wir genauer in die Bibel schauen, werden wir sehen, der Mensch besteht tatsächlich aus Körper, Geist und Seele. Und es ist der Schlüssel der Beschreibung des Menschen und überhaupt unsere Heilung durch Jesus Christus erklären zu können. Wir sind sogar darauf angewiesen. Und das wusste Paulus auch. Paulus war der hochgebildete Pharisäer. Paulus war der Pharisäer. Der wusste unheimlich viel. Der wusste auch philosophische Begriffe. Oh ja, das war auch da weit verbreitet. Das waren wichtige, hochtrabende Geisteswissenschaften. Die muss man nicht verteufeln. Aber man muss da die Grenze sehen. Und man muss sehen, wo geht das in die falsche Richtung. Aber ich kann das doch aufgreifen, oder? Das hat Paulus auch getan mit den Philosophen. Und dann gibt es einen entscheidenden Punkt in dem Areopag in Athen, wo Paulus mit diesen Philosophen diskutiert. Paulus sagt, ja, so ist das, Körper, Geist und Seele. Und Christus hat genau die Seele erneuert. Er ist auferstanden und lebt. Und jetzt beginnt alles ganz neu in dem alten Menschen. Und dann haben die Philosophen gesagt, du bist bescheuert und haben ihn rausgeschmissen. Um das mal ganz deutlich zu sagen. Das passt nicht in das philosophische Gedankengerüst, die Auferstehung. Aber genau das ist der Schlüssel. Wir haben es gerade gelesen, Paulus. Die Briefe sind voll davon. Die Auferstehung ist mit unserem Verstand so nicht zu erfassen. Und weil das mit unserem Verstand nicht so zu erfassen ist, überhaupt nicht zu erfassen ist, sind wir darauf angewiesen, dass wir die Information von Gott bekommen. Die kommt nicht aus uns selber. Und dabei sollten wir jetzt an diesem Tag und auch am nächsten Sonntag ganz deutlich in unserem Hinterkopf immer drin haben, diese drei Schritte vom Tod zum Leben, Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und Sündenvergebung, sind alles Gnadengeschenke. Ganz, ganz wichtig. Das kommt nicht aus unserem Kopf. In keines Menschen Verstand passt das hinein. Aussage Neues Testament. Das sind Gnadengeschenke Gottes. Gott selber mit seinem Geist schenkt uns diese Erkenntnis. Er gibt die Kraft, uns das zu bekennen und schickt seinen Sohn, um uns zu erlösen. Es sind alles Gnadengeschenke. Ganz wichtig, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Jetzt haben wir die Beschreibung und wir sollten den Mut haben. Das mache ich seit einigen Jahren. Prüfe ich ständig die Bibel und die Schrift auf diese Beschreibung der Trinität des Menschen. Und es ist so. Unser Gott ist Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ganz wichtig. Er hat den Menschen gebaut nach seinem Bilde. den Menschen gebaut als Trinität, als mit Körper, Geist und Seele. Und die ganze Schrift ist davon voll. Wir müssen das nur ausgraben. Wir brauchen nur in die Schöpfung hineinzuschauen. Gott hat alles gemacht. Gott ist alles. Die erste Zeile in der Schrift: Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes ist der Schöpfer aller Dinge, die wir denken und die wir nicht denken können. Und dieser Schöpfer baute diese Erde und baute sie für den Menschen. Und dieser Schöpfer machte auch die Tiere. Die Tiere haben eine Seele, die haben sind geniale Lebewesen. Sie haben einen Körper und eine Seele, aber die Tiere haben nicht den Geist Gottes. Wichtig. Die Tiere haben wir zu behandeln, übrigens, das steht im Schöpfungsbericht, in Würde zu behandeln. Der Mensch hat die Tiere in Würde zu behandeln, weil sie eine Seele haben, die von Gott kommt. Das ist wichtig, aber sie haben kein Gewissen. Wir sagen auch schon mal Gewissen. Das geht so weit, dass wenn wir den Schöpfungsbericht genau lesen, Gott dem Menschen sagt, Gott baut die Tiere, die ersten, die hat sich dann Evolution, es hat sich weiterentwickelt und hat dem Menschen gesagt, geh du hin und gib ihnen den Namen. Ganz wichtig, da sehen wir die Stufe zwischen Tier und Mensch. Der Mensch ist das einzige Wesen auf dieser Erde, den Gott genommen hat und hat seinen Odem in seine Nase geblasen. Damit haben wir den Geist Gottes bekommen, damals schon. Also sind wir die Wesen, die Krönung der Schöpfung, ohne das jetzt zu übertreiben, die Wesen, die als Trinität geschaffen sind von dem Schöpfer, als Trinität mit Körper, Geist und Seele. Das ist jetzt wichtig für unsere weitere Betrachtungsweise. Ich als dieser Mensch habe diese Anlagen von Gott bekommen. Und hier an dieser Stelle merken wir schon den großen, das große Ereignis des Sündenfalls. Der Mensch hat sich dann freiwillig von Gott getrennt, mit Körper, Geist und Seele. Und jetzt haben wir die Probleme mit unseren Krankheiten, mit unseren Depressionen und mit unserem kranken Geist. Alle drei haben sich freiwillig von Gott getrennt. Und das ist gewaltig und wir unterschätzen diesen Schritt. Deswegen an dieser Stelle müssen wir genauer die Sünde definieren. Sünde heißt, wenn wir Menschen um uns herum fragen, was bedeutet denn Sünde? Was verstehst du unter Sünde? Ich soll nicht klauen, ich soll nicht stehlen, ich soll nicht Ehe brechen, ich soll keinen betrügen, ich soll keinen verhauen. Ja, das ist Sünde. Wenn wir diese Definition nehmen, das ist Sünde, klauen, bestehlen, betrügen, frech sein, dann taucht ganz automatisch in unserem Kopf der Gedanke auf, aha, wenn ich also jetzt nicht betrüge, nicht Ehe breche, nicht lüge und nicht stehle, bin ich die Sünde los. Teuflisch. Das ist tödlich. Dieser Gedanke und die zwangsläufige Folge daraus, dass ich, wenn ich bestimmte Dinge nicht mehr tue, aus der Sünde rauskomme, ist ein Teufelskreislauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und in den Palästen des Teufels hat der Mensch unendlich viel Freiheiten. Er hat einen Spielraum, er kann sich alles erlauben. Er kann die Paläste nur nicht verlassen. Das ist eine Definition, die Grundlage aller Religionen ist. Auch der christlichen Religion. Da driftet das Christentum in die Religion ab. Mit diesem Gedankenspiel, was gewaltig ist. Und da müssen wir wieder die Trinität Mensch vor Augen haben. Kasteien, sich quälen und machen wieder völlig sinnlos. Teufelskreislauf. Das sind Auswirkungen der Sünde, natürlich. Aber es ist nicht die Sünde. Sünde ist Zustand. Sünde ist der Zustand des Menschen in der Gottesferne. Und das bedeutet, Sünde, der Zustand des Menschen in der Gottesferne, den wir selber nicht überwinden können. Mit Körper, mit Geist und Seele nicht. Und jetzt sind wir auf der Ebene der Reformation. Rechtfertigung allein aus Gnade, allein aus Gnade. Nichts habt ihr zu bieten als Mensch, um in irgendeiner Weise Gott gerecht zu werden. Gar nichts. Keine Chance. Das ist jetzt eine Stelle, die wir überprüfen müssen. Ist das wirklich so? Denn wer von uns und von euch, die ihr da sitzt, und von mir, ist das wirklich bewusst? Und glauben wir das? Ist da nicht doch irgendwo eine Türe, die sagt, mach mal das und das, dann kommst du schon dahin? Fast alle Menschen denken so. Es ist aber ein Trugschluss. Es gibt ein, um das jetzt auf den biblischen Prüf, diese Behauptung ist der Schlüssel überhaupt, ist der Schlüssel zur Sündenerkenntnis. Ich erkenne meinen Zustand. Und den erkenne ich nur, indem ich mich mit Gott beschäftige und von mir diese Gnadengeschenke annehme. Bei der Versuchung Jesu geht der Teufel hin und führt Jesus auf einen hohen Berg und zeigt ihn alle Reiche der Erde. Er sagt, Jesus, du bist der Sohn Gottes, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir, wenn du mich anbetest, gebe ich dir alle Macht, alle Reiche der Erde, alle. Denn mir sind sie übergeben. Haben wir das mal richtig gelesen, was der gesagt hat? Dem widerspricht Jesus nicht. Der Teufel sagt, guck doch da, Sohn Menschen, ich bin der Herrscher auf der Welt. Und zwar der sichtbaren Mächte und der unsichtbaren Mächte. Mir sind sie übergeben, alle. Und ich gebe sie dir, das ist gewaltig, wenn du mich anbetest. Tut er Gott sei Dank nicht. Er betet den Teufel nicht an und beruft sich aufs erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist die Prämisse in meinem tiefsten Inneren. Es gibt nur einen, Gott selber. Den soll man anbeten. Das ist letztendlich aber schon ein Beweis dafür, dass von der Behauptung, die ich vorhin aufgestellt habe, alles ist getrennt. Der Teufel sagt das hier, alles ist mein. Getrennt von Gott. Jesus Christus hat alle diese Bereiche durchbrochen. Wir suchen weiter nach Beispielen, diese Sünde, diese Folge der Sünde, oder meinen sündigen Zustand zu beschreiben. Jesus Christus sagt im hohen priesterlichen Gebet, eine der Schlüsselaussagen Jesu Christi, sagt Jesus, er spricht mit seinem Vater direkt. Es ist eine direkte, die tiefste Kommunikation, die wir von Jesus überliefert haben mit seinem Vater. Sie, da spricht er von uns, von den Menschen, die an ihn zum Glauben gekommen sind, sie, die gläubigen Menschen, gehören ebenso wenig zu der Welt wie ich. Wir müssen das ganze hohe priesterliche Gebet jetzt mal auf diesen Prüfstein stellen. Und wir werden hellwach, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich bin gekommen, die Welt zu retten. Jein, jein. Er macht ja an dieser Erde nichts Neues. Da wird nichts repariert, gar nichts. Jesus sagt auch nicht, ich mache eine neue Erde und es ist alles so schön bei euch. Der sagt, ich bin gekommen, das Leben zu erlösen. Die Seele zu erlösen, die vom Tod umklammert ist und sich nicht lösen kann, die werde ich erlösen. Das Äußere wird zerfallen. Das werde ich auch nicht erlösen. Das sagt Jesus an vielen Stellen. Es geht um dein und mein Leben. Es geht nicht um den äußeren Zustand unserer Erde. Und das wiederholt er im hohen priesterlichen Gebet immer wieder. Es gehört ebenso wenig zur Welt. Ich gehöre als Gottessohn ebenso wenig zur Welt, wie die Sünde getrennt ist von Gott. Für diese Welt werde ich nicht sterben. Wir nehmen ein weiteres, das haben wir letzte Woche gehört, und wir sollten das auf der Zunge zergehen lassen, einen weiteren Beleg für diese unendliche Trennung, die wir nicht aufheben können. Die Schärfe wird sehr deutlich beschrieben im dem Hohen Lied der Liebe. Andreas hat das letzte Woche, das Thema gehabt, Hohe Lied der Liebe. Ich versuche das jetzt mal in einem kompakten Bereich zu bringen. Wie weit, wo, an welcher Stelle wir stehen und wie wenig Möglichkeiten wir haben, da rauszukommen. Wenn ich in allen Sprachen der Welt rede, wenn ich mit Engelszungen reden kann, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann auf dieser Erde, als Gottes getrennte Erde, wenn ich alle Geheimnisse Gottes weiß, wenn ich Gottes Gedanken kenne, wenn ich Glauben habe, der Berge versetzt, wenn ich allen meinen Besitz den Armen verschenke und wenn ich für meinen Glauben mein Leben opfere, aber keine Liebe habe, so nützt es mir gar nichts. Und Liebe, die hier beschrieben wird, das ist die, ist Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist die personifizierte Liebe Gottes. Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Auf diesen Gedanken sollten wir uns einlassen. Denn er hat auch bei mir in meinen Gedanken und meinem Herzen alles verändert. Das Bewusstsein, dass ich mit meinem Menschsein völlig getrennt bin und keine Chance habe, dagegen etwas zu unternehmen. Ich bin ganz angewiesen auf die Gnade Gottes. Wie weit wir als Menschen von diesem Gott entfernt sind und keine Chance haben, zurückzukehren, gibt es auch alttestamentliche Hinweise. Wir müssen genau, wenn wir genau hingehen und lesen das Buch Hiob. Wenn wir diese Gedanken im Hinterkopf jetzt haben und lesen das Buch Hiob, der krank war, krank wurde, krank gemacht wurde vom Teufel und alles verloren hat, am Ende war, das Leben durfte ja allerdings nicht angreifen, das war vorher ausgemacht, haben alle Freunde alles versucht, ihm in irgendeiner Weise zu helfen. Nichts, nichts hat genützt, gar nichts. Es war alles umsonst. Bis Hiob selber, und das ist beeindruckend, er trotz aller dieser Widersprüche gesagt hat, ich werde an meinem Gott festhalten, auch wenn ich nichts mehr verstehe und ich unendlich weit weg bin und ich auch nichts mehr kann, ich werde trotzdem festhalten. Und es hat sich gerechnet, es hat sich gelohnt. Er hat nachher tatsächlich wieder die Gottesnähe bekommen. Salomo, ein weiteres Beispiel. Salomo ist der Mann im Alten Testament, der eine Weisheit von Gott bekommen hat wie kein anderer. Er ist ein Prototyp im Alten Testament. Er hat darum gebeten und hat eine Weisheit von oben bekommen, die unvorstellbar war. Und genau weil er diese Weisheit bekommen hat, hat er die Sprüche geschrieben, die Weisheit der Menschen. Aber der gleiche Salomo, wenn wir ein paar Seiten weiterblättern, schreibt den Prediger. Und in dem Prediger schreibt er rein, das völlige Gegenteil von dem, was er in den Sprüchen geschrieben hat, sodass ganz viele Ausleger sagen, der Prediger ist überhaupt nicht von Salomo. Doch. Denn genau in dieser Weisheit, die Salomo von oben bekommen hat, hat er dieses Elend und diese Erkenntnis der Sünde, der völlige Getrenntheit von Gott, hat er in seinem vollen Umfang erkannt. Die Nichtigkeit des Denkens, die Nichtigkeit des Reichtums, die Nichtigkeit des Seins, die Nichtigkeit der Weisheit. Alles ist nichtig, alles ist nichts wert, schreibt Salomo in dem Prediger. Und am Ende schreibt er, was bleibt, ist die Gottesfurcht. An der Stelle möchte ich jetzt aufhören. Und wir könnten das oder müssen das eigentlich noch viel weiter auslegen. Denn diese Erkenntnis, die wir als Gnadengeschenk von Gott bekommen, wird zum grundlegenden neuen Schlüssel meines Glaubens. Weil ich mich völlig anders ausrichten muss. Und ich werde immer weiter gelöst von dem Druck jeglicher religiöser Tätigkeit. Das ist Befreiung. Weil mir bewusst ist, dass ich mit meinem Menschsein nichts habe, nichts kann, nichts erreichen kann und immer in der Gottesferne bleibe. Das Werk Jesu Christi, und das werden wir nächsten Sonntag sehen, ist, dass er etwas völlig Neues schafft. Jesus repariert nichts. Er repariert nicht meinen Körper, er repariert nicht meine Seele und er repariert auch nicht meinen Geist. Nein, es ist alles kaputt und es ist nicht zurückzubringen zu Gott. Jesus macht alles neu. Er nimmt das alte Leben raus und setzt neues Leben hinein. Wir bekommen eine neue Seele, ist uns das bewusst? Das steinerne Herz wird herausgenommen, das fleischerne hineingesetzt. Jahreslosung, dieses Jahr. Hesekiel, an drei Stellen sagt er das. Und ich werde ihnen einen neuen Geist geben. Ja. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du wiedergeboren. Du bist ein neuer Mensch, du bist nicht repariert. Der alte ist kaputt, der bleibt auch kaputt. Aber du bist neu. Du hast eine neue Seele und du hast einen neuen Geist. Du bist schon ein neuer Mensch, du hast nur noch den alten Körper. Und da müssen wir uns noch ein paar Jahre mit rumquälen. Und das ist das Problem, war das Problem meiner Mutter. Das hatte mir Elia so nicht gesagt. Und sie ist daran zugrunde gegangen, bis zu einem elendigen Sterben. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir an der Stelle die richtigen Schlüsse ziehen, damit wir nicht in diese Schiene verfallen, in eine Spirale, die wirklich elendig ist und zum Tode führt. Es bleibt spannend, aber ich habe die Erfahrung gemacht, es hat mir nach ganz, ganz jahrzehntelangem Suchen eine Spur, einen Einblick eröffnet, eine Spur aufgetan, die tatsächlich die Lösung zu sein scheint, um aus diesem Dilemma herauszukommen. Und psychische Erkrankungen werden zurzeit in unserem Umfeld zum Massenphänomen. Und wenn wir uns das vor Augen führen und jetzt den Hintergrund in uns verinnerlichen, könnten wir da eine Lösung bieten. Aber auch da, das muss der Mensch, die Person selber, muss es wollen. Sie muss es wollen, dass sie aus diesem Ding rauskommt, und sie muss von ihrem Innersten her wollen, dass ich mir zugestehe, dass ich diesen Zustand habe als Mensch, diesen gottesfernen Zustand, und dass ich diesen Zustand habe und dass ich den selbst mit verursacht habe, weil ich mit in die sündige Welt geboren wurde. Ich bin mitschuldig. Und dass ich nichts habe, um da rauszukommen, sondern nur eins: Gott, Jesus Christus selber, der Heilige Geist, Trinität. Und Jesus Christus macht tatsächlich ganz neue Menschen. Natürlich macht er mich ganz neu und er macht auch meinen Körper neu. Wenn er jetzt schon mein Herz, meine Seele neu gemacht hat und hat meinen Geist neu gemacht, der alte ist aber auch noch da, deswegen laufen wir noch hier rum. Der ist schon neu, aber wir werden auch einen neuen Körper bekommen. Dieser Körper wird auch nicht repariert, der wird zu Staub zerfallen. Aber bei der Wiederkunft Jesu, das ist ja der jüngste Tag, wo manche Menschen sagen, der dauert nicht mehr lange, dann werden wir von Jesus verwandelt. Dann geschieht das Dritte an uns, dann bekommen wir einen neuen Körper. Und dann sind wir ganz neue Menschen mit Körper, Geist und Seele. Und von dem Alten ist nichts mehr da. Lassen wir das mal auf unserer Zunge zergehen und gucken, dass wir nächste Woche an dieser Stelle ein Stück weiterkommen.